wo liegen denn jetzt eigentlich im Jahr 2026 die größten Chancen für aktives Portfoliomanagement? Können Aktien und Gold gleichzeitig steigen? Welche Bedeutung hat Gold in einem modernen Portfolio? Und kommen wir auf Aktien. Was haben klassische Qualitätsstrategien in 2025 falsch gemacht oder warum haben sie versagt? Welche Rolle spielt Geopolitik heute bei der Kapitalanlage? Ist Europa immer noch investierbar? Welche Sektoren profitieren am meisten von Investitionsprogrammen? Wie verändert KI das Geschäftsmodell etablierter Tech-Konzerne und warum sind hohe CapEx ein Warnsignal für frühere Wachstumsfavoriten? Alles jetzt im großen Bild.
Nicht in Unternehmen investiert, die nur auf Hoffnung
gebaut sind. Der andere Verschuldungsgrad bleibt hier
die immer. Die Schweiz ist doch so teuer, hören wir immer
durch. Und damit reduziert sich die Zinsdifferenz.
Ist die Gegenanlage, also das Geschäftsmodell der Bank, ja die Transformation der Fristigkeit.
Und dementsprechend hat man viel mehr Sensitivität zu Desasterrisiken.
Welche Unternehmen sind eigentlich in 20, 30 Jahren noch zukunftsfähig? Welche lösen vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme?
Ich sage Ihnen, wenn es einen Call gibt, der hundertprozentig sicher ist.
In Springfield, they're eating the dogs.
Herzlich willkommen zu Folge 157 in Das große Bild, dem gemeinsamen Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammers, ich bin immer noch Family Officer, Beirat und Treasurer. Und in dieser Funktion spreche ich auch in diesem Podcast mit Lutz Welge, aber auch in meiner beruflichen Funktion. Wir haben regelmäßig Kontakt- und Reporting-Gespräche und ich freue mich, dass er wieder am Jahresanfang in unserer kleinen CIO-Runde zu Gast ist. Wir klappern ja mehrere große Maschinenräume ab und fragen, wie der Ausblick fürs kommende Jahr aussieht, was sind gute Impulse für Ihr Portfolio oder warum könnte der Maschinenraum, den wir da in der jeweiligen Folge gerade besuchen, ein guter Baustein für Ihr Gesamtvermögen sein. Nehmen Sie auch das gerne mit als Impuls mit. Wir sprechen mit Lutz Welge über die Frage, wie denn der Paradigmenwechsel in der Kapitalanlage zu verstehen ist, warum man von einer sektoralen Ausrichtung zu einer eher geoökonomischen Ausrichtung kommt und damit die regionale Betrachtung wichtiger wird als zuvor. Wir vergleichen die Investitionsprogramme und die politischen Berechenbarkeiten in Europa und in den USA und leiten ab, was sich für Opportunitäten daraus ergeben, aber auch natürlich welche Risiken. Und wir stellen, und das ist keine Überraschung, fest, dass aktives Management wieder viel, viel breiteren Raum gewinnt und dass die gleichgewichteten Indizes die kapitalgewichteten schlagen. Denn nach langen Jahren sieht es so aus, als ob der große dominante Tech-Sektor in seiner Performancefähigkeit etwas ermüdet. Und da leuchten wir auch genau rein. Was sind die Hinweise von Lutz Welge und von Julius Beer zum Tech-Sektor? Welche einzelnen Aspekte lohnen sich noch zu investieren? Wie bildet man das am besten ab? Denn wir haben gesehen, dass der Softwarebereich und der Speicherbereich sich sehr, sehr unterschiedlich entwickeln. Also auch da entsteht eine große Heterogenität, die man aktiv nutzen kann. Und wie das funktioniert, besprechen wir. Freuen sich auf ein spannendes Gespräch und ich sage viel, viel Spaß mit Lutz Welge von Julius Beer. Ich freue mich erneut, zum Jahresauftakt ein CIO-Gespräch mit Lutz Welge von Julius Beer führen zu dürfen. Lieber Herr Welge, willkommen zurück im großen Bild. Ich freue mich.
Ja, vielen Dank, Herr Hammers. Schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Wir haben ja vor einem Jahr gesprochen und haben versucht, so die Beobachtungen, Ihre Beobachtungen zum Jahr 2025 zu ergründen. Und mir ist in Erinnerung geblieben, dass Sie im Gegensatz zu mir sehr positiv über Europa gesprochen haben. Die Wachstumsraten, die man so von außen gesehen hat, haben das eigentlich noch nicht hergegeben. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, Ihre These war richtig. Es war gut, in Europa investiert zu sein. Lassen Sie uns vielleicht mal zu Beginn, bevor wir mal alle Aspekte aufarbeiten, die für 2026 wichtig sind und die Ihnen das Handwerk an die Hand oder die Werkzeuge an die Hand geben, im Jahr 2026 Outperformance zu erzielen, kurz zurückblicken und schauen, was war dann für Sie im Jahr 2025, das ja recht laut war, sehr bewegt war, besonders überraschend. Was haben Sie im letzten Jahr gut gehandhabt? Was war vielleicht nicht so gut? Und was können wir vielleicht aus dem Jahr 2025 daraus lernen für das kommende Jahr?
Ja, wie viel Zeit haben wir, Herr Hammers? Das wäre schon ein sehr füllendes Gespräch für die nächsten anderthalb Stunden. Ja, okay. Ja, ich muss mal ordnen, wo ich da anfange, denn das Jahr 2025 war in der Tat sehr bewegt. Ich fand es sehr anspruchsvoll, weil die Analysemethode, die uns durch die letzten Jahre sehr erfolgreich gebracht hat, nämlich auf Qualitätsaktien zu setzen, das wurde im ganzen Jahr, vor allen Dingen im zweiten Halbjahr 2025 nicht belohnt. Ja, also da haben gerade die Aktien outperformed, vornehmlich in den USA, die Lossmaking sind oder wenig profitabel sind oder sehr zyklisch sind in ihrer Profitabilität. Wenn wir das am Russell 2000 mal sehen, da sind ja allein schon über 30% der Titel sind nicht profitabel und die haben eben seit April, seitdem dieses Zollthema dann in diese revolvierenden Zeitfenster von Trump in diese 90-Tages-Zeitfenster transferiert wurde, haben die stark outperformed gegenüber Qualitätstiteln. Am Anfang des Jahres schien alles so klar, denn wir kamen aus dem Jahr 24, wo Trump ein starkes Mandat hatte, ja, alle Swing States gewonnen in der Wahl im November 24 und man dachte von Analystenseite, Amerika müsste steigen, vor allen Dingen in der Breite. Reindustrialisierung wurde hier als Narrativ genommen und gar nicht mal so die großen Tech-Titel. Das ging dann, auch der Dollar sollte steigen, Gold brauchte man nicht mehr, das waren so die Voraussagen für 25. Und ich habe das noch nie erlebt, dass das alles nicht nur anders gekommen ist, sondern diametral anders. Ja, und deshalb ist eine gewisse Anpassungsfähigkeit in diesem veränderten Umfeld, das viel stärker von der Geopolitik beeinflusst wird als in den letzten Jahren, ja schon Jahrzehnten. Es war ja nicht mehr modern, sich praktisch nach Regionen zu diversifizieren, sondern die moderne Portfoliotheorie sprach immer nur von Sektorauswahl, dass man global Sektoren definiert, meist nach MSCI, diese 11 Stück, und dann eben die besten Titel raussucht. Das reicht aber heute nicht mehr. Heute muss man ja die Geopolitik, die Geoökonomie mit einbeziehen und deshalb war das Jahr 2025 dann auch für viele Vermögensverwalter so schwierig, denn es ging in den USA bis Mitte Februar ging es hoch, 6.120 S&P 500 Punkte, All-Time-High und dann kam so dieses Zollchaos langsam durch, was dann seinen Hochpunkt am 2. April fand im Rosengarten, wo es eben nicht um reziproke Zölle, sondern um Strafzölle ging. Ja, und da, wenn der Scott Bessent eben der Mastermind in Washington ist, der Zusammenhänge als aus meiner Sicht als einziger wirklich völlig durchdringt und einen sehr großen Einfluss auf Trump hat, wenn der nicht zu ihm gegangen wäre und hätte gesagt, lieber Donald, so können wir nicht weitermachen, denn die Bondmärkte rebellieren, wichtiger eben auch als die Aktienmärkte. Man sah ja zeitweise die 10-jährige US-Rendite dann auf 5% gehen. Und das mit einer extremen Geschwindigkeit. Und von nachdem man eben diese revolvierenden Zollfenster dann auch bilaterale Verhandlungen verlagert hat mit den einzelnen Handelspartnern, hat man dieses Zollgespenst so aus dem Markt genommen. Ja, und das war dann eben auch die Schwierigkeit, denn Kapital floss von Mitte Februar vor allen Dingen bis Anfang April nach Europa. Europa hat outperformed. Ja, und das war es dann aber auch so von April oder Mai bis zum Jahresende war Europa dann ziemlich flat und die totgesagten Titel aus den USA, vornehmlich die großen Tech-Titel, die im ersten Quartal einen starken Durchhänger hatten, die haben dann outperformed. Aber eben auch unprofitable Titel aus dem Russell 2000 oder nehmen Sie so, wenn ich mal ein Einzelbeispiel machen darf, nehmen Sie eine Intel, wo der US-Staat eben eine Beteiligung gekauft hat. Die haben letztes Jahr über 100% zugelegt und da sieht man eben, dass eben dieser Staatseinfluss, dieser Staatskapitalismus bei einzelnen Titeln dann auch einen großen Einfluss hatte. Was hätte man machen sollen? Nun, man hätte im Endeffekt in 25 den Dollar absichern müssen, der 13% gefallen ist zum Euro. Der Euro war auch zu anderen Währungen.
Hat niemand gemacht?
Ja, wir machen das in unseren Strategien teilweise. Wenn wir
also
zum Beispiel,
in meinem Vermögensverwaltungsspektrum nee. Haben das wenige gemacht, auf der Aktienseite sowieso nur wenige oder wenn, dann symbolisch und dann auch nicht mit messbarem Erfolg. Auf der Anleihenseite waren die Dollarabsicherungen, wenn, dann schon drin.
Ja, aber also in Dollar gerechnet war es für Investoren ein gutes Jahr. Ja, selbst eine 10-jährige Staatsanleihe hat 8% gemacht. Ja, der Warren Buffett wurde mal so ein bisschen belächelt, als er gesagt hat, es ist ein gutes Investment. Klar, wenn man es dann umrechnet in Euro, wird fast 5% Verlust daraus. Aber das war so die Losung und das haben wir auch ein bisschen partiell falsch eingeschätzt, ja, dass wir haben gesagt, auch im Q1, man muss stärker noch aus Amerika raus. Aus den Titeln hätte man nicht raus müssen, gerade aus den Wachstums- und Technologietiteln, sondern man hätte aus dem Dollar raus müssen, weil wir einen Bärenmarkt im Vertrauen haben, ja, und im Vertrauen in die institutionellen Leitplanken, die von den Amerikanern, gerade von der Regierung von Trump, in Frage gestellt werden. Und eben nicht so sehr, was die einzelnen Unternehmen angeht. Bottom-up sieht das in Amerika weiterhin sehr gut aus. Das war so das erste Halbjahr. Und dann kam im zweiten Halbjahr eben diese Schwäche der Qualitätsaktien dazu, die sich besonders dann im zweiten Halbjahr 25 akzentuiert hat. Also die Analysemethode, dass eben diejenigen Aktien, die verlässlich hier, diese sogenannten Compounder, über 3 bis 5 Jahre verlässlich ihre Gewinne steigern, dass das eben an der Börse auch belohnt wird. Das war kein Narrativ für das zweite Halbjahr 2025, sondern das war eben das schlechteste Abschneiden, muss man sagen, seit 20 Jahren von Qualitätsaktien im Verhältnis zum breiten Markt, zum MSCI World. Ja.
Zwei Beobachtungen, die ich aufgreifen möchte. Erstens, dass Kapital nach Europa geflossen ist. Das ließ sich zumindest mal bei den Fundflows so nachvollziehen, dass auch ziemlich viel Geld nach Deutschland geflossen ist. Bis Mai und dann ist es wieder abgeflossen. Es klang so ein bisschen wie ein Vertrauensvotum für Friedrich Merz und wie ein Votum für all das, was mit diesem Schuldenpaket verbunden war. Und dann ist wieder Geld aus Europa rausgeflossen. Eigentlich kann man an diesen Fundflows sehen, dass nur Geld in die Schweiz geflossen ist, aber aus den anderen Ländern letztlich auch wieder ab. Ist das eine Beobachtung, die eigentlich dafür spricht, dass sich das in diesem Jahr nicht wiederholt? Also wenn wir da mal kurz den Link zum Jahr 2026 herstellen wollen, was ist denn sozusagen die Einladung an nicht-europäische Investoren, nach Europa zu kommen, wenn diese administrative Leistung, das Schuldenpaket so umzusetzen, dass ausländische Investoren dadurch angezogen werden, vielleicht auch, weil sie geflohen sind letztes Jahr, das können Sie ja erklären. Aber was ist sozusagen die Konsequenz daraus für dieses Jahr? Also wer verirrt sich denn dann unter den Umständen nach Europa?
Naja, also auch diese geografische Diversifizierungsmöglichkeit durch die verschiedenen Blöcke, die wir durch die Geopolitik haben. Das gilt natürlich auch für amerikanische Investoren, denn auch wenn die eben sehr patriotisch teilweise sind, sind die ihren Kunden noch auch Performance verpflichtet. Und deshalb, was im letzten Jahr gut war, nämlich auch Europa zu machen, den Euro zu kaufen, den DAX zu kaufen, hat einem amerikanischen Investor 35% Rendite beschert, wenn man das dann in Dollar zurückrechnet. Und das geht so weiter. Das sieht man in den Flows auch gar nicht so richtig, weil da braucht es auch nicht viel, weil die europäischen Märkte immer noch sehr nicht tief und liquide sind. Ja, da reichen schon doch kleine Summen für in amerikanischen oder britischen Verhältnissen, um eben hier die Kurse auch zu bewegen. Nehmen Sie so eine Aktie wie Siemens Energy, das ist die die meisten amerikanischen Aktionäre hat als im DAX-Beispiel, um das mal so zusammenzufassen. Denn all das, was die Amerikaner zu Hause nicht richtig investieren können, weil Investitionen in so Gasturbinen und so, das gilt als Vogue in den USA, oder nehmen Sie den Rüstungssektor, das spielen die über eine BAE Systems in Großbritannien, weil Trump eben wirklich eingreift auch. Das freie Unternehmertum, das gilt generell, aber im Einzelnen eben nicht mehr, weil Staatskapitalismus, merkantiler Autoritarismus, wie das viele nennen, diese Mikroeingriffe in zum Beispiel Geschäftsmodelle wie Rüstung, wenn er sagt, die sollen keine Aktienrückkäufe mehr machen dürfen, wenn sie nicht genug produzieren in den USA, oder dass die CEOs dann Cap haben auf ihrer Vergütung, oder dass Kreditkartenunternehmen 10% Cap haben auf dem Zins oder haben sollen. Das führt eben dazu, dass man eben nicht mehr so das freie Unternehmertum in den USA hat. Und da sucht man von Investorenseite aus den USA dann auch Antworten drauf. Das heißt Verlagerung auch in andere Regionen. Mhm. Und das ist eben auch Europa, weil anders als wir hier selber, dieses 512 Milliarden US-Dollar Euro-Paket Infrastruktur und Verteidigung wird im Ausland sehr positiv gesehen. Der Gestalt, dass man sagt, nun endlich haben die verstanden, die größte Volkswirtschaft in Europa, nämlich die Deutschen, dass man sich auch kaputt sparen kann und dass man investieren muss. Ich sage bewusst investieren, nicht Sozialtransfers, sondern investieren, um eben hier die Grundlage zu legen für zukünftige Erträge und Gewinne. Und so wird es momentan beurteilt. Die große Herausforderung ist eben, dass wir das auch auf die Straße kriegen. Weil es braucht eben keinen neuen Deutschlandfonds mit 100 Milliarden oder sonst was. Das hatten wir in den vergangenen Jahren auch schon. Es war ja nie eine Frage von zu wenig Geld, sondern einfach von Strukturreformen. Und da muss man wirklich sagen, das, was man in Berlin dann Herbst der Reformen und Frühling des Aufschwungs genannt hat im letzten Jahr, das kommt langsam. Also in den letzten 10 Monaten aber mehr Reformen gesehen als in den letzten 10 Jahren. Ich bin da jetzt gar nicht so pessimistisch. Das ist immer auch eine Frage, wie weit kann man gehen? Also der Herr Merz und die Regierung, zumindest der konservative Teil, die wissen, was man machen muss, nämlich angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. Aber der Wählerauftrag ist ein anderer und deshalb muss man da eben auch Kompromisse machen. Es geht alles ein bisschen langsamer als gedacht. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, auch andere Länder in Europa scheinen da aufgewacht zu sein, auch Strukturreformen zu machen. Und ja, wahrscheinlich sprechen wir da ja auch im weiteren Verlauf noch drüber, Hannes, dass es einige Sektoren gibt in Europa, die auch sehr, sehr interessant sind. Rüstung, Banken, Gesundheit, würden wir schon auch favorisieren.
Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Vielleicht mal kurz, was im Jahr 2025 gut gelungen ist aus Ihrer Sicht. Also sicherlich das Europa-Exposure. Jetzt gab es in Europa, Sie haben zwei Sektoren genannt, die im letzten Jahr schon gut gelaufen sind, Banken und Rüstung, die, ja, ich glaube, viele Indizes auch nach oben getrieben haben. Rüstung gar nicht durch das große Gewicht, einfach durch die enorm hohe Performance. Und es war, glaube ich, dann schwer, bei dieser wieder relativ hohen Dispersion in Europa am Index eine Performance zu erzielen durch eine breite Streuung.
Ja, das ist richtig. Aber wenn Sie sich den Stock 600 anschauen, auch die Risiken in der Konzentration, die man in Amerika mal so sieht, dass da im S&P 500 über 40% von den 10 größten Titeln, Klammer auch Tech-Titeln, Klammer zu, symbolisiert werden. Das ist in Europa anders. Da hat man eine bessere Risikoverteilung auch neben den Performance-Chancen. Da machen die 10 größten Titel ca. 15% aus. Und es gibt eben, wie gesagt, einige interessante Sektoren. Rüstung ist einer, und da braucht man auch gar nicht so in die, ich höre häufig die Frage, oh, welchen Drohnenhersteller muss man jetzt kaufen? Oder wie kann man sich da dran beteiligen? Weil vieles ist ja noch privat. Muss man gar nicht. Man kann auch eben hier exemplarisch eine Rheinmetall oder andere Titel nennen, die investierbar sind, weil so viel Kapital ist da noch gar nicht reingeflossen. Und wir waren zuletzt eine Produktionsstätte von Rheinmetall besichtigt, jemand aus meinem Team. Da waren dann auch, das waren 10 Leute, 2 amerikanische Investoren von Pensionsfonds, und die haben alle noch gar nicht investiert, sondern interessieren sich dafür, weil sie eben auch Kapital zumindest partiell aus Amerika raus und nach Europa verlagern möchten, einfach aus Risikostreuungsgründen, und dann eben natürlich die interessantesten Sektoren suchen, wie auch der Bankensektor weiter ist. Ja, also ja. Banken sind ja für uns traditionell eher als Qualitätsinvestoren nicht investierbar, auch gar nicht Teil der Benchmark in einem Qualitätsbenchmark-Ansatz. Das muss man überdenken, denn mehr als auf taktische Art haben doch Banken jetzt seit anderthalb Jahren starke Performance gehabt. Wir haben das begleitet in unseren individuellen Mandaten mit einem Banken-ETF in Europa. Wenn man eben doch ein bisschen zurückschreckt zu sagen, naja, Qualität von der Deutschen Bank oder einer BBVA, Santander, von französischen Banken, da will man sich nicht exponieren. Wahrscheinlich kauft man dann auch immer die falsche. Und dann hat man eben den Bankensektor insgesamt, den wir hier ein bisschen länger begleiten, der letztes Jahr der beste Sektor war mit plus 90%. Und wir denken, dass das auch noch weitergehen kann, weil die Banken sich strukturell viel besser aufgestellt haben und aus der Kreditkrise 2008, 2009 doch ihre Schlüsse gezogen haben und sehr, sehr viel besser aufgestellt sind eben als damals. Und überdies, die Konjunktur läuft besser als erwartet. Ich bin da auch anderer Meinung.
Darf ich da ganz kurz einhaken, Herr Welge, weil das ja auch ein Punkt ist, der auf das makroökonomische Umfeld zurückgeht. Die Zinsstrukturkurve ist ja in Europa wie in den USA steiler geworden. Und damit drückt man ja letzten Endes ein politisches Risiko aus, wenn die langfristigen Staatsschulden teurer werden. Und davon profitieren Banken natürlich und haben über die Fristentransformation ihre Zinsmarge gut ausbauen können. Ich glaube, das ist jetzt ein Beispiel dafür, dass Banken vielleicht nicht unbedingt durch Digitalisierung oder andere Effizienzen eine höhere Marge haben. Freuen wir uns für die Banken, da gehören sie auch dazu. ist ja nicht verkehrt. Aber trotzdem ist es ja, also steckt dahinter ja auch ein Risiko, und dem Risiko kann man dadurch begegnen, dass Notenbanken vielleicht dann irgendwann wieder, gerade auch in Europa, anfangen, diese Zinshöhe zu versuchen zu managen und die Staatsschuldenlast bei am langen Ende zu managen. Am kurzen Ende haben die Amerikaner damit angefangen und wir haben in Europa Zinssenkungen gesehen und so weiter. Aber letzten Endes gibt es doch hier, ich sag mal, das Risiko, dass die Zinsstrukturkurve dann doch nochmal am langen Ende nach unten gemanagt wird, was für Banken schwierig sein könnte. Aber letzten Endes auch so ein Beweis dafür ist, dass wir wieder in eine Phase zurückkommen, in der Zinsen niedrig sind, in der die Asset Inflation, auf die kommen wir noch zurück, sind wir schon drin oder nicht, in der die Asset Inflation tobt und die Nominalwerte gar nicht so viel wert sind. Sehen Sie das als Indiz oder ist das für Sie ein nebensächlicher Aspekt?
Nee, also in Europa nicht. Also ich finde auch gar nicht, dass da so die Zinskurve gemanagt wird. Da mache ich mir in den USA mehr Sorgen. Das können wir auch gleich auch nochmal diskutieren, was da mit Kevin Warshman kommt. Das ist ja für viele zunächst nicht einordnbar gewesen, warum der nominiert worden ist und was da der Hintergrund ist. Also nochmal zu Europa. Ich sehe das gar nicht kritisch. Wir haben 8 Zinssenkungen gesehen. Nach den aktuellen Inflationszahlen, also Frankreich 0,4%, muss man sich mal vorstellen. Eurozone 1,7 sind die auch bestraft worden in ihren Gedanken, die gesagt haben, naja, jetzt geht die Inflation wieder hoch. Klar, zugegebenermaßen lag immer noch an Sondereffekten aus den Energiepreisen. Aber ja, auch in den USA, True Inflation ist unter 2%, wenn man das mal so vom Graumarkt da sieht, anders als die offiziellen Zahlen zeigen. Da bin ich also ganz zuversichtlich, dass zumindest keine Zinserhöhungen kommen. Das war ja nach der Aussage von Frau Schnabel da im letzten Dezember auch so eine kleine Drohkulisse. Kann sogar sein, dass die Zinsen nochmal runtergehen. Wahrscheinlich bleiben sie aber erstmal da, wo sie sind, zumindest die Leitzinsen. Ne? Und wenn man auf das lange Ende schaut, die 10-Jährigen, übrigens dieses Jahr Deutschland bringt ja eine 20-Jährige raus, um die Schuldenlast, diese 512 Milliarden, die man aufnehmen muss, auch ein bisschen besser zu verteilen über die Laufzeiten. Ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass da aktiv was gemacht wird, sondern ja, man hört der EZB zu und stellen sich vor, diese Wirren, die es in Frankreich gab vor ein paar Jahren, da wären die Spreads doch deutlich hochgegangen. Die gehen jetzt runter, weil man eben sagt, auch durch die Diskussion da um die Ukraine-Hilfen, eigentlich haben wir ja de facto schon Euro-Bonds, nur wir haben es nicht ausgesprochen, sodass eben die einzelnen Risikoaufschläge auch immer stärker zusammenlaufen. Und ja, in der Eurozone sind die Renditen ja hochgegangen, nachdem Herr Merz Anfang März 25 bekannt gegeben hat, dass dieses Schuldenpaket kommt. Also ich würde es eher Investitionspaket nennen, als Strukturoptimist, ja, dass man eben hier nach vorne denkt und wirklich investiert und nicht transferiert. Und in den USA sind die Renditen runtergegangen, ja, seitdem Trump Präsident ist, nämlich von 4,60 auf 4,30. Und das können auch viele nicht übereinander legen, weil es ja immer heißt, der macht zu viel Schulden. Aber da kommt es eben gerade darauf an, dass die 10-Jährigen da unter 5% bleiben. Immer dann, wenn es geopolitische Schwierigkeiten gibt, dann versucht der Markt ihn zu stoppen. Haben wir jetzt Anfang des Jahres auch gesehen mit Grönland. Das Jahr hat ja so viele Schlagzeilen schon geboten. Das würde eigentlich für das, also jetzt, wir sind heute Anfang Februar, das reicht ja eigentlich für ein ganzes Jahr. Und der Bondmarkt, ja, hegt ihn dann immer ein, wenn er einfach sagt, naja, jetzt geht's mal 30 Stellen hoch und darauf wird eben in Washington sehr, sehr stark geguckt. Aber nochmal zurück zu den europäischen Banken. Also ja, also die benutzen KI, nehmen sie so einen ING, Onboarding-Prozess, Geldwäsche und so weiter, auch bei den spanischen Banken. Das ist alles relativ stark digitalisiert. Man spart dadurch unheimlich viel Kosten. Die KI ist ja eigentlich deflationär, ja, zumindest langfristig. Und ja, auf der Kreditseite ist es so, dass man nicht so viele Rückstellungen bilden muss, weil die Konjunktur viel besser läuft als erwartet. Auch das Differential, das ist immer eine Frage in der Geldanlage relativ und auch in der Ökonomie. Wo komme ich her und wo geht's hin? Und wir kommen halt aus 2 Rezessionsjahren in Deutschland. Hatten dann in 25 haben wir uns so knapp über die Nulllinie gerettet mit 0,2% Wachstum. Aber jetzt, wenn Sie die Auftragseingänge sehen und das Differential zu den erwarteten 1% Wachstum in 26, das ist eben mehr, als wenn die USA jetzt von 4 auf 5% Wachstum geht, durch das One Big Beautiful Bill und durch die Fiskalausgaben. Also das kotiert man eben an der Börse und sagt, na endlich kommt jetzt das Wachstum, auch wenn es natürlich nicht alles wahnsinnig aufregend ist mit 1%. Aber die Länder wie Spanien zum Beispiel, die wachsen mehr und die politischen Rahmenbedingungen, also wenn Sie jetzt einen SPD-Finanzminister hören mit Herrn Klingbeil, der sagt, naja, wir brauchen Europa der 2 Geschwindigkeiten. Diese Eurozone 5+, dass man sagt, ja, die großen Länder, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Niederlande plus Polen, die sollen eben vorangehen, weil Polen ist ein sehr, sehr starker Wirtschaftsfaktor in der Ostflanke, ja. Und hat eine positive Bevölkerungsimmigration durch die viele qualifizierten Flüchtlinge aus der Ukraine, genauso wie Spanien eben aus Lateinamerika viel Immigration hat. Ich bin für die Eurozone recht optimistisch, dass wir eben, und wenn Sie sich mal den Verlauf anschauen vom Eurostoxx 50, dann ist das, na, Chartisten würden sagen, ein klares Kaufsignal, der ist nämlich aus einer 25-jährigen Seitwärtsbewegung ausgebrochen, hat neue Hochs gemacht und diese auch bestätigt. Und naja, ich hatte, glaube ich, hier in diesem Gespräch vor 2 Jahren mal den Kursdax mitgebracht. Der sah vor 2 Jahren ähnlich aus. Der steht dort 30% höher. Natürlich keine Gewähr, ob diese Performance dann im Eurostoxx. Aber das sieht wirklich mehr als gut aus. Und die Wirtschaft spricht dafür. Viele haben das noch gar nicht so richtig erkannt. Ökonomen sind ja mit Verlaub gesagt immer ein bisschen, naja, wie soll ich es formulieren, rückwärtsgerichtet und projizieren das dann nach vorne. Aber es hat sich viel geändert. Wir haben viel Dynamik. auch in den Vereinigten Staaten durch diese neue Gesetzgebung. Und Trump versucht eben alles, um die Midterms zu gewinnen, auch wirtschaftlich eben auch. Es läuft alles über die Wirtschaft, die Wahlchancen. Und das sorgt eben für eine positive Konjunktur, übrigens weltweit. Also ich habe das so noch nicht erlebt und auch nicht nachlesen können, dass man synchron in solchen Zeiten, wo die Börsen auch auf Höchstständen sind, vielerorts, dass man da synchron ankurbelt. Also China kurbelt fiskalisch an, Japan vor allen Dingen jetzt auch nach der Wahl, sehr mutig von der Frau Takaichi, dass sie da eben nochmal in die Wahl gegangen ist und ein klares Mandat erhalten hat, klarer als vorher. Europa und dann eben auch Amerika mit den Fiskalprogrammen, das ist schon eine sehr, sehr starke Unterstützung von der Geldpolitik, mal wollen wir mal gar nicht sprechen, das kommt ja dann noch dazu.
Genau, aber letzten Endes gerade in den USA auch alles zu Lasten der Schulden. Wir kommen vielleicht am Schluss nochmal darauf zurück, wenn ich versuche, Ihr konstruktives Bild mit ein paar Risikoszenarien herauszufordern. Mhm. Mal sehen, wie weit das gelingt. Aber gehen wir vielleicht mal, also den Blick nach Europa, den können wir vielleicht nochmal kurz vertiefen. Sie haben für 26 wieder ein konstruktives Bild formuliert. Gibt es aus Ihrer Sicht Sektoren, die da herausstechen, die nach der Wahrnehmung, die haben wir schon besprochen, im Jahr 2025, da gab es nur wenige, gibt es da Sektoren, die jetzt in diesem Jahr vielleicht sich ein bisschen stärker aufdrängen und die das Bild dann ein bisschen breiter nach oben tragen, außer dass die Banken weiterlaufen, außer dass Rüstung weiterläuft und man vielleicht hofft, dass sich durch die tatsächliche Auftragsvergabe aus diesem Infrastrukturpaket jetzt konkrete Gewinnerwartungen ableiten lassen?
Ja, der Gewinnsprung muss natürlich dieses Jahr kommen. Also letztes Jahr war es schon auch so eine Multiple-Expansion, also Ausweitung der Bewertung, stärker als in anderen Regionen. Und deshalb war die Bewegung nach Europa dann auch nicht das ganze Jahr 25 tragfähig, sondern war auch teilweise eben auf ein paar Monate beschränkt. Das muss jetzt kommen, die Erwartung, das ist schon das Jahr der Wahrheit dann auch, 26 für die Gewinnerzielung bei vielen europäischen Unternehmen, aber man kann es gar nicht oft genug betonen. Banken haben ihre Gewinne stärker gesteigert, als die Kurse das spiegeln. Also da gibt es immer noch Nachholbedarf. Ja klar, das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist jetzt zum ersten Mal seit der Finanzkrise wieder über 1. Also da wird eben auch Wachstum erwartet und nicht mehr nur Restrukturierung und Kostensenkung. Die Banken müssen da jetzt auch liefern, weil sie ganz zuversichtlich. Ja, dann Gesundheitstitel haben Aufholbedarf, weil da hatte man ja durch dieses Most-Favored-Nation-Prinzip in den USA die Sorge, dass die Medikamentenpreise deutlich nach unten gehen würden und da eben auch europäische Exporteure besonders leiden würden, weil diese hohen Gewinne in den USA dann nicht mehr vorhanden wären. Das hat Trump ja auch gelöst, oder die Pharmaunternehmen, 16 große, glaube ich, dass sie eben bilateral dort verhandelt haben. Und das sehen wir jetzt eben auch an den großen Pharmafirmen, die wieder laufen, wie eine Roche oder Novartis, auf Höchstkurs gewesen. Aber das bildet nicht nur die Schweiz ab, sondern auch paneuropäisch. Industrie wird weiterlaufen als Sektor, eben auch durch die Rüstung, aber eben auch durch die Breite des breitere Verankerung des Konjunkturaufschwungs. Übrigens auch in den USA, ja, wo Transportsektor ein neues Hoch gemacht hat und. Das ist also nicht mehr alles von Technologie abhängig. Und von daher sehen wir da auch dass nach Europa kommen, diese verstärkte Breite auch im Bereich der Versorger, die eben auch den Strom liefern für die Rechenzentren, die hier in Europa auch fleißig gebaut werden und. Also es ist breit und das ist eben auch gut für den Anleger und zeigt sich eben auch, wie ich vorhin gesagt, im Eurostoxx 50. Ja.
Und dennoch würde ich jetzt sagen, so als Beobachter aus der weiten Distanz, dass es ja eigentlich geopolitisch, politisch und wirtschaftlich keine richtige Attraktivität gibt, nach Europa zu kommen im Vergleich zu anderen Regionen, was Wachstum angeht. Vielleicht findet man in Europa eine größere Berechenbarkeit und eine Zuverlässigkeit der politischen Institutionen, jetzt wo die USA da vielleicht zu erratisch sind. Aber so wie sich Europa letzten Endes auch geopolitisch in den letzten 1,5 Jahren geriert hat oder versucht zu gerieren, aber eigentlich gar nicht so richtig gestalten konnte, da haben wir den Amerikanern zugeschaut und haben gefragt, dürfen wir da irgendwie mitmachen oder helfen? Ich übertreibe natürlich jetzt. Ist das doch kein Ort, an dem sich ein asiatischer Großinvestor lange aufhalten möchte? Oder sehen Sie das anders?
Ja, das ist schon richtig. Also da reichen ein paar Krümel, weil der Kuchen eben so groß ist. Wenn Sie das aus Asien sehen, klar, wenn die Japaner eben sagen oder Chinesen, wir wollen weniger strukturell, weniger Staatsanleihen in den USA haben, dann wollen die nicht nochmal die Währung tauschen, ja, sondern die wollen im Dollar bleiben. Aber wenn eben Staatsanleihen nicht mehr so der Hort der Sicherheit sind und der US-Dollar nicht mehr so der Hort der Sicherheit ist, macht man dann, dann kauft man das, was man ursprünglich immer gekauft hat als Absicherung gegen den fallenden Dollar, das Gold. Ja, so ist der Goldpreisanstieg auch zu erklären. Unter anderem, es gibt andere strukturelle Treiber. Dann fällt halt ein bisschen auch was ab für den Euro, aber eben nicht viel, also für europäische Anleihen. Das reicht schon, weil wir hier, wenn man die Kapitalisierung anschaut, nehmen Sie Deutschland im MSCI World, ist das Hälfte des Gewichts von einem großen Tech-Titel in den USA. Also da reichen auch Mittel, die jetzt nicht so besonders hoch sind im internationalen Vergleich, und hier auch die Kurse nach oben zu bewegen. Und das ist das, was wir sehen. Und geopolitisch muss ich sagen, wenn man sich so die National Defense Strategie anschaut, die im Weißen Haus Ende November letzten Jahres veröffentlicht wurde, da steht nichts drin von NATO-Austritt oder NATO-Abschaffen, sondern dass man die stärker machen will, die NATO, dadurch, dass man eben die europäischen Partner, dass sie sich selber stärker machen. Also mehr Ausgaben für Verteidigung, was dann auch wieder in den Rüstungssektor gut sein wird. Da ist noch gar nicht so viel Geld reingeflossen, wie ich vorhin sagte. Ja, und da steht auch drin, dass die Amerikaner uns da als Brückenkopf sehen, als den man braucht in Mitteleuropa gegenüber Russland und vor allen Dingen auch China. Und das ist geopolitisch schon bedeutsam. Wir haben gelernt daraus, dass man Trump die Stirn bieten muss, ja. Denn dieses, wie es immer heißt, Trump always chickens out, das Taco-Trump, das sehe ich nicht so, denn World always chickens out war so die Losung im letzten Jahr, gerade von Seiten der Europäer. Und dann hat man mal nach China geschaut. In China, die haben den USA da im Zollstreit auf die Stirn geboten. Klar, die haben natürlich auch seltene Erden und vieles, was die Amerikaner brauchen für ihre Industrie, gerade für die Rüstungsindustrie, das ist so ein Geben und Nehmen. Aber man hat dann gerade in Grönland, in der Grönland-Geschichte gesehen, dass eben ein gewisses Momentum auf europäischer Seite ist, auch selbstbewusster zu sein. Das ist auch ein Verdienst von Merz übrigens, der dort auch als auf gleicher Augenhöhe als Gesprächspartner von Trump akzeptiert ist und sorgt eben dafür, dass wir eben jetzt die Erfahrung gemacht haben, okay, wenn wir dann sagen, wir bieten den Amerikanern die Stirn und versuchen dann vielleicht große Konzerne aus dem Tech-Bereich einzuhegen, durch Digitalsteuern oder Androhungen zumindest oder Gegenzölle zu machen. Davor hat er Respekt. Respekt hat er nicht, wenn man sagt, okay, ich praktisch akzeptiere alles, dann ist es eher schlecht in seinem Ansehen. Und das haben wir, glaube ich, gelernt. Und das spielt auch der Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt spielt dieses Momentum, was wir auch in der Konjunktur dann sehen. Und nochmal, das Differential von 0,2 auf 1, das ist eben viel mehr als erwartet, oder 1,2, wie es dann wirklich kommt. Wollen wir mal nicht den pessimistischen Prognosen der Bundesregierung dann folgen, die ja das Wachstum, die Wachstumserwartungen eher runtergesetzt haben. Auch das für mich viel zu rückwärts gerichtet. Ich erwarte eben, oder wir erwarten als Bank, dass das eben doch über 1% liegt, das Wachstum in der Eurozone und auch in Deutschland sowieso. Und dass dann man am Ende des Jahres auch sagen kann, wir haben eine gewisse Dynamik gehabt, die in Amerika weiter auch da ist, aber eben nicht mehr so das Inkrementelle nach oben bringt, weil man eben dort schon ein gutes Wirtschaftswachstum hatte. Ja, das Momentum in Amerika ist momentan ein bisschen geringer als in der Eurozone Wirtschaft.
Ja. Wahrscheinlich auch das Kapitalmarktmomentum. Gehen wir mal vielleicht dann in die USA, weil sich da ja gerade viel tut und auch viele Fanale für 2026 zu sehen sind. Also erstens kann man, glaube ich, feststellen, dass der Tech-Sektor in der Breite als Performance-Träger nicht mehr so einfach zu sehen ist, sondern dass man differenzieren muss, dass man vielleicht einzelne Teilaspekte umsortieren muss. Da gab es als erstes die Entwicklung, dass Softwareunternehmen wegen dieser AI-Agents disruptiert wirkten oder dem Disruptionsrisiko ausgesetzt wirkten und deswegen zum Teil sehr stark verloren haben. Herr Welge, ist das eine Einschätzung, die Sie teilen, oder haben Sie Softwareunternehmen schon vorher abgebaut? Haben Sie sie vielleicht nachgekauft? Wie ist Ihr Blick auf die Einschätzung, dass, ich mache jetzt ein dummes Beispiel, SAP und die Kunden von SAP sich künftig darauf freuen, dass irgendwelche AI-Agents von der Seite versuchen, das wahre Wirtschaftssystem eines Großkonzerns zu optimieren?
Ja, also auch da könnten wir jetzt lange drüber sprechen, Herr Hammes. Deshalb muss ich Ihnen nochmal als Randnotiz sagen, momentan macht mir das Arbeiten so viel Spaß wie noch nie. Ja, denn man kann sich, man darf sich mit so vielen verschiedenen Sachen beschäftigen und muss wirklich die Sachen durchdenken. Ja, vielleicht anders als früher, wo man so von 16 bis 24 mal gesagt hat, naja, einfaches Narrativ, je mehr Amerika, je mehr Dollar, je mehr Wachstum, desto besser und das andere brauchen wir alles nicht. Jetzt ist die Welt eben viel komplexer geworden. Aber um so ein Schlagwort zu nehmen, Disziplin schlägt Drama. Das ist so die Losung für uns für 2026, dass man eben genau hinschaut und sich mit den Dingen beschäftigt. Und ich komme zu Ihrer Frage zurück. Nehmen Sie, ich gehe mal auf SAP. Ja, die sind tief in den Unternehmen drin mit ihren Daten. Da müssen auch Rechnungsabschlüsse gemacht werden und, die offiziell anerkannt werden. Die Daten von der KI kommen immer noch zu 40% von Reddit. Ja, und die KI ist nicht intelligent, sondern sucht eben nach einer Normalverteilung, nach dem nächsten Outcome sozusagen. Menschliche Intelligenz ist da wichtig, um das Ganze zu beurteilen, was die KI denn macht. Aber kein Sektor ist momentan safe, wie man so schön sagt. Also gerade seit Anfang Februar, ich habe das auch noch nicht so erlebt, doch vielleicht Anfang der 2000er Jahre, dass man so eine Sektorrotation hat und alles wirklich in Frage stellt. Also das hat ja Spielblüten, nicht nur im Softwarebereich, wo man eben sagt, okay, einzelne Unternehmen, die gibt's in ein paar Jahren nicht mehr. Das geht über Datenlieferanten, über Börsenbetreiber teilweise, die auch ein Anhängsel haben mit Datengeschäft oder vor allen Dingen dann, wenn sie so Datenbanken geben, eine Wolters Kluwer, über Juristerei und so weiter, da wird man nach der Ankündigung dieses Claude von Anthropic, des neuen Programms, denkt man, dass Juristen dann morgen nicht mehr gebraucht werden. Klar, das ist hochdeflationär, was wir dort sehen. Nehmen Sie auch nur Microsoft, die haben 6% ihrer Workforce schon zurückgebaut und entlassen, haben den Höchstpunkt im Personalbestand also überschritten. Und das sind ja keine gering bezahlten Jobs. Also das verändert vieles. Das Disruptive ist da, aber nehmen wir nochmal so ein SAP, ist jetzt für uns im Endeffekt eher ein Kaufkandidat, ja, ein Kandidat, als dass man jetzt sagen wollte, okay, die gibt's übermorgen nicht mehr. Anders zum Beispiel bei einer Salesforce oder Adobe, die eben da schon Probleme haben werden, weil der Burggraben nicht mehr so weit und tief ist, wie man das gedacht hat, weil die KI eben dort auch in diese Dinge reingeht. Aber es ist ja gut. Darüber kann man sich dann auch differenzieren und der Markt ist nicht so effizient, wenn man immer denkt, nehmen Sie diese Oracle-Geschichte letztes Jahr, die man hochgejasst hat da im September, als der Auftrag kam, 300 Milliarden Rechenzentren zu bauen für OpenAI, übrigens ein Geschäft, was Oracle noch nie gemacht hat, und als man dann ein bisschen dahinter geschaut hat, hat man erkannt, dass das ja schuldenfinanziert ist und nicht aus dem Cashflow kommt und hat diesen ganzen Anstieg dann auch wieder zurückgehandelt. Das bietet eben auch Chancen für den Vermögensverwalter, für die Kunden, und die sollte man wahrnehmen. Nicht alles wird richtig sein, denn vieles versucht der Markt erstmal auszuloten. Und wenn Sie die CEOs nehmen von den großen Tech-Gesellschaften, nehmen Sie eine Meta, Zuckerberg hat ja angefangen und gesagt, naja, mir ist es lieber, ich schreibe in 2 Jahren 100 Milliarden ab, als jetzt gar nicht dabei zu sein. Vorsicht, wird da nicht belohnt momentan, weil man das Geld hat aus den Cashflows, zumindest größtenteils. Will man da auch weiter Geld ausgeben? Oder Sundar Pichai hier von Alphabet hat auch gesagt, also dieses CapEx, was wir machen im Bereich von 100 Milliarden plus, oder Amazon ja jetzt sogar mit 200 Milliarden CapEx für 26 veranschlagt, das ist Wahnsinn, wie sich das gesteigert hat in auch die Schätzungen allein in den letzten 3 bis 6 Monaten. Sundar Pichai ist da dem Mark Zuckerberg beigetreten und hat gesagt, ja, wir wissen auch nicht, was sich da jetzt genau morgen durchsetzen wird, aber die Gefahr, eben nicht dabei zu sein, ist größer, als nicht zu investieren. Ja, und so spielt das momentan der Kapitalmarkt, der sagt, naja, eigentlich haben wir von den großen Tech-Unternehmen erwartet, dass die Asset-Light arbeiten, also mit kurzen Bilanzen. Das kennt man ja so aus der Vergangenheit, Skalierung auf globaler Ebene von Geschäftsmodellen. Und jetzt auf einmal habt ihr eine schwerere Bilanz als zum Beispiel die Luftfahrtindustrie, die ja ihre Kapitalkosten selten verdienen kann, ja, außer Ryanair, wenn man das mal rausstellt. Also das ist schon eine deutliche Veränderung in ihrem Narrativ. Und das sieht man eben auch in in den Kursentwicklungen, dass zum Beispiel S&P 500 Equal Weights, wo man nicht mehr die großen Tech-Schlachtschiffe, die großen Tech-Titel hier mit einer höheren Gewichtung hat, sondern wo man 500 Titel hat, 0,2% Gewichtung. Die haben ein neues Hoch gemacht, oder dass auch die Tech-Titel insgesamt gegenüber dem Markt in den USA ein bisschen schwächeln und dass eben Transportsektor Russell 2000 deutlich widerspiegelt, dass der Konjunktur, wir haben ja jetzt über die USA gefragt, dass der Konjunktur in den USA viel besser geht als erwartet. Da hat man auch so den Fehler gemacht, von Ökonomenseite zu projizieren, die Schwäche aus Q1 25, wo wir ja Negativwachstum hatten, aus dem Zollchaos raus, die auf das ganze Jahr 25 zu projizieren, wenn sie Shutdown hat eben dazu geführt in den USA, dass man die Daten gar nicht so verlässlich hatte zunächst und zeitnah. Aber wenn Sie Q3 sehen mit 4,4% Wachstum und dann Q4 mit 5,1, also das ist ja fast ein Konjunkturboom und keine Rezession, was man im letzten April, ist ja noch gar nicht so lange her, im letzten April waren sich alle einig, okay, USA gehen in die Rezession, eine Rezession, die auch den Namen verdient hat aufgrund dieser Zollproblematik, und das ist ganz anders gekommen.
Ja, aber vielleicht nochmal kurz, um den Tech-Sektor abzuschließen. Wie ist denn jetzt Ihre Perspektive auf den Tech-Sektor? Also ich höre raus, Sie gewichten ihn ganz bestimmt nicht über. Natürlich ist es ein Risiko, ihn stark unterzugewichten. Wie ist es bei Ihnen aktuell im Portfolio? Und gibt es vielleicht neben dem der Handhabung, ja, dieser opportunistischen Softwareperspektive, dem Auslassen und dem Hinzunehmen oder vielleicht eventuell Nachkaufen von Softwareunternehmen, die gelitten haben, noch andere Schwerpunkte? Wir haben aktuell gerade diesen Boom von Speicherkapazitäten. Muss man auch erstmal auf dem Radar haben. Also die Wertschöpfungskette und das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten ist da offenbar nicht ganz im Gleichgewicht. Und da gibt es vielleicht noch andere Ungleichheiten oder Ungleichgewichte, die vielleicht noch auf uns zukommen.
Ja, spannende Zeiten. Ja, also vor allen Dingen, deshalb ist mir auch wohler jetzt als zum Beispiel 2022. Da konnten sich nirgendwo verstecken, da war alles teuer. Wir kamen aus der Negativzinsphase, aus der Pandemie und. Da waren auch Consumer Staples wie Nestle oder Unilever mit einem 30-fachen PI bewertet und da ging dann alles runter. Und das sehen wir jetzt halt anders, dass Sie zum Beispiel, Sie haben den Software-Sektor genannt, dass Sie da inhärent schon auch im selben Sektor eine gewisse Möglichkeit haben zu diversifizieren und auch Risiken zu reduzieren, wenn eben die großen Tech-Titel nicht mehr laufen oder dass Sie eben auch nach China gehen können zum Beispiel, ja, oder nach Korea, nach Taiwan, weil die Unternehmen dort günstiger sind, auch nicht mehr so zyklisch wie gedacht, im Sinne Samsung. Sie haben über Speicherchips gesprochen, die haben ihre Preise seit Jahresbeginn um 60% erhöht. Da sind wir reingegangen im letzten Jahr mit einer Position, auch TSMC, Samsung, Alibaba, MSCI China. Weil die Chinesen zum Beispiel haben viel, viel weniger CapEx, weil sie nicht so vermessen sind zu sagen, ich baue eine KI, die allumfassend ist, sondern die spezialisieren sich auf verschiedene Bereiche und haben deshalb viel, viel weniger CapEx, also 15-20% der Amerikaner, und sind deshalb auch, sagen wir mal, was die Gewinnentwicklung angeht, hier momentan hervorzuheben. Und damit kann man eben auch, wenn es in Amerika mal Schwierigkeiten gibt, und ich sagte, dass die großen Tech-Titel gegenüber dem Gesamtmarkt schwächen, innerhalb der USA, aber auch gegenüber Europa zum Beispiel, wenn sie die Magnificent Seven nehmen gegenüber Europa, dass das technisch etwas reindreht und dass man da eine gewisse Underperformance hat. Und das führt eben dazu, dass wir das geringste Gewicht haben in den großen Tech-Titeln in der Gesamtheit seit einigen Jahren. Wir haben auch jetzt in die Erholung nach den Zahlen, es ging ja zuerst runter und dann gab es eine Erholung, haben wir nochmal einen Titel reduziert, aber eben reduziert. Ja, also wir bleiben da auch dabei, denn wir denken, dass die Gewinnentwicklung weiter auch ansprechend sein wird. Ohne die großen Tech-Titel wird der Markt ja auch nicht nach oben gehen können. Aber naja, also ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber die Möglichkeit, in die Weltaktienmärkte zu schlagen, ist also, die Chancen sind besser als in den letzten Jahren, weil eben die großen bestimmenden Titel, die auch schwergewichtet sind, aus unserer Sicht eher zwar auch ganz ansprechend laufen werden, aber wahrscheinlich Underperformer sind gegenüber anderen Anlagemöglichkeiten wie Europa, Japan oder auch Tech-Titel in China oder den amerikanischen Gesamtmarkt auch. Ja, Equal Weight Anlage in USA sehen wir momentan auch als chancenreich an.
Also ein gutes Umfeld für aktives Management und das ist ja mal eine ganz wichtige Beobachtung und die ich natürlich unterstütze und teile. Sie haben gerade schon so ein bisschen ein Schlaglicht geworfen auf Aspekte neben der Technologie in den USA, auf Industrie. Vielleicht lassen Sie das nochmal komplettieren, weil die große Frage ja ist, wer denn von dieser One Big Beautiful Bill profitiert? Sie haben die Konjunkturlage in den USA angesprochen. Besser als erwartet. Wir haben natürlich auch immer aus der europäischen Perspektive so einen kritischen Blick auf das, was Trump macht. Aber ich glaube, das, was die US-Politik am Ende des Tages dort bewirkt, wünschen wir oder würden wir uns in Europa in der Klarheit wünschen. Auch wiederum, und da kommen wir am Schluss nochmal drauf, mit dem Aspekt, dass sich Gewinne, die bei den Unternehmen verbleiben und nicht versteuert werden, dann eher zulasten einer steigenden Staatsverschuldung gehen. Aber das ist erstmal gut für die Unternehmen. Mhm. Wo sind Ihre Favoriten? Was sind Ihre Themen für 2026, außer denen, die Sie schon genannt haben, außerhalb des Tech-Sektors?
Also fangen wir mal mit diesem One Big Beautiful Bill Act an. Der so ein bisschen an den Leuten vorbeigegangen ist. Denn er ist fiskalpolitisch schon eine starke Ankurbelung und das ist eben die Stärke der Amerikaner. Die geben den Unternehmen in die Hand, das zu handeln, weil sie denken, dass die Unternehmen am besten wissen, was sie mit ihrem Geld machen wollen sollen. Also Beispiel Tax Credits, ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig in den USA. Sie haben jetzt als amerikanisches Unternehmen die Möglichkeit, also in den USA steuerlich veranlagt werden, Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, Sachaufwendungen im ersten Jahr voll abzuschreiben. Ja, das ist ein wahnsinniges Konjunkturprogramm. Wir in Europa machen das auch teilweise, aber eben nur in Scheibchen. Da geht es auch vorwärts hier in Deutschland durch die Regierung, die da ein paar Weichen gestellt hat. Aber in Amerika, das ist schon brutal. Ja, das wird aus unserer Sicht zu 0,9% zusätzlichem Wachstum führen. Und dann haben sie aus dem One Big Beautiful Bill auch eine Entfesselung der Banken. Dadurch, dass die Banken weniger risikoaktiver halten müssen, weniger Eigenkapital halten müssen für Risikoaktive, also zum Beispiel auch für Staatsanleihen. Das setzt Bilanzsummen frei, die dann auch wieder im Kreditgeschäft eingesetzt werden können und, und. Dann das Kartellrecht wird beschnitten, also es wird weniger restriktiv. Das wird gut sein für M&A. Wir erwarten da schon ein Rekordjahr für M&A. Ja, und dann haben sie eben auch noch die Börsengänge von Starlink, ja, ganz geschickt gemacht von Elon Musk, ist er da durch diese Fusionierung und dann den Börsengang, der dann irgendwann kommen wird im ersten Halbjahr oder vielleicht ein bisschen später, da doch deutlich reicher wird, zumindest jetzt erstmal auf dem Papier. Das sieht alles ganz gut aus. Müssen wir mal gucken im Jahresverlauf, dass da nicht zu viel Aktienangebot dann auch auf den Markt kommt, wenn jetzt sich zum Beispiel Anthropic entscheidet oder OpenAI, aber das scheint ja sich eher ein bisschen nach hinten zu verlagern, was ich begrüßen würde. Also das Umfeld ist gut für Banken, für Industrie, weil diese Reindustrialisierung kommt jetzt, also auch aus dem Ausland die Investitionen, wenn man Taiwanesen sieht, Japaner, Korea, da sind teilweise die Währungspaare schon runtergegangen, weil die, nehmen wir ein Beispiel, die Koreaner haben gesagt, wir machen 350 Milliarden Realinvestitionen in den USA und da ist der Won in den letzten 6 Monaten schon deutlich nach unten gegangen, dass man da eher Sorge hat, dass das eben das Währungsverhältnis längerfristig dann auch belasten könnte. Also diese realen Investitionen, die stehen wirklich vor der Tür und sorgen eben auch für eine Dollarnachfrage. Physisch, so dass ich da auch nicht glaube, dass oder wir nicht denken, dass der Dollar da ins Bodenlose durchgereicht wird, sondern irgendwo knapp über 1,20 da auch seinen Halt findet, wenn überhaupt, weil es eben neben diesem Bärenmarkt im Vertrauen auch viele in der Konjunktur unterstützende Faktoren gibt durch Realinvestitionen. Also Industrie, Banken, dann auch Pharmaunternehmen in den USA, zumindest teilweise, die eben auch davon profitieren, dass jetzt Unsicherheit aus dem Markt raus ist und der breite Markt, der uns eben anzeigt, dass die Konjunktur besser läuft als erwartet.
Okay.
Dazu kommt dann
also
eben
soweit guter Ausblick.
Ja. Dazu kommt eben auch dann die Unterstützung von der Geldpolitik. Ja, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist für mich dann auch, Sie wollten ja Risiken ausloten. Also was man natürlich sagen muss,
genau.
Jeder in der Nachkriegszeit, jeder Notenbankpräsident in den ersten 6 Monaten seiner Amtszeit, da gibt es keine Ausnahme in der Vergangenheit, ist getestet worden auf seine Flexibilität und Standfestigkeit. Und wenn man das eben als Risiko für 2026 beschreibt, dann kann das dazu führen, dass wir da ab Mai bis November doch ein bisschen Volatilität sehen, um dem Herrn Warsh auf den Zahn zu fühlen und zu fragen, naja, Ist es denn wirklich so, dass er die Bilanz jetzt verkürzen will, dass er eher Zinsen senken möchte und gleichzeitig aber auch aus seinen vergangenen Aussagen heraus die Notenbankbilanz jetzt zumindest nicht weiter aufblähen möchte? Also ich kann mir vorstellen, dass der Markt das testet, ein bisschen Tumult in den Bondrenditen, um zu fragen, bei Herrn Worsch schon anzuklopfen, Kevin, bist du bereit, ein QE-Programm aufzulegen im Notfall, wenn die Bondrenditen eben hier zirkulieren, sozusagen um die 5%-Marke? Und ja, es kam ja jetzt in den letzten Tagen auch wieder ein bisschen Downside in den Dollar, weil man gesagt hat, dieser Fed Treasury Act aus dem Jahr 51, wo Truman seinerzeit ja die Notenbank in die Unabhängigkeit, in die Freiheit entlassen hat, dass man das zumindest mit einem Fragezeichen versehen hat und der Kapitalmarkt nicht so richtig weiß, ja, wie ist das jetzt einzuordnen? Haben wir jetzt doch ein Cap dann auf den Zinsen wieder, weil die sonst eher hochgehen? Das bleibt abzuwarten. Vielleicht testet das der Markt dann ab Mai. Wir werden sehen. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass da reagiert wird, wenn dieser Test kommt und dass das dann vielleicht sogar nochmal ein größerer Anschub ist in der zweiten Jahreshälfte, als man jetzt denkt.
Also man sieht ja auch, dass eigentlich die Aufmerksamkeitsökonomie aus dem Weißen Haus momentan ein bisschen pausiert. Und dass alles, was in den USA passiert, eher nach innen gerichtet und konstruktiv ist und vielleicht schon die Midterm-Elections so ein bisschen anmoderieren soll. Die Umfragen sind gerade nicht zugunsten von den Republikanern. Und vielleicht trägt das auch mit dazu bei, dass die außenpolitischen Aktivitäten und diese ganzen taktischen Narrative da gerade ein bisschen ruhiger sind. Aber wenn Sie sich mal vorstellen, dass wieder irgendwelche geopolitischen Spielchen anfangen, vielleicht auch um davon von irgendwelchen internen Problemen abzulenken. Und ich glaube, so lässt sich vieles Außenpolitisches in den USA auch lesen. Dann gibt es ja genug Spielmöglichkeiten und dann gibt es hier vielleicht irgendwas im Iran. Da gab es ja schon Ankündigungen, man kann wieder in Südamerika irgendwas machen. Gibt es aus Ihrer Sicht ein geopolitisches Szenario für 2026, das Länder involviert, die uns in den Kapitalmärkten interessieren? Denn man muss ja so sagen, diese ganzen Spielereien funktionieren so lange, solange es Krisen gibt in Ländern, die für die Börsen in Anführungszeichen nicht so interessant sind. Und das ist meistens auch ganz gut gelungen, in Anführungszeichen. Es ist zynisch, aber letzten Endes bestünde ja das Risiko, dass irgendein Ablenkungsmanöver, und ich glaube, das haben wir dann auch beim Involvieren von Dänemark in solche geopolitischen Dinge gesehen, dass das dann gefährlich werden kann und dass das für die Staatsanleihen und auch für das, was Vertrauensrisiko, das Sie geschildert haben, betrifft, durchaus ein Risiko ist. Gibt's da aus Ihrer Sicht einen Risikoherd?
Ja, also vielleicht, da muss ich noch ein bisschen ausholen, denn über Trump haben wir jetzt im Endeffekt noch gar nicht gesprochen. Sie haben recht, das ist ein bisschen ruhiger geworden, weil er braucht eben eine starke Wirtschaftsleistung zu den Midterms, ja, und die Wirtschaft läuft zwar gut, wenn Sie die BIP-Zahlen anschauen, aber dem einzelnen Bürger, zumindest in der Breite, geht es nicht gut. Und das betrifft viele Trump-Wähler, weil die laborieren immer noch unter dieser Inflation, dem Lebensmittelbereich, ja, Grundnahrungsmittel, dass man da auch nicht richtig über die Runden kommt, sich von Monat zu Monat irgendwie hangelt und die Kreditkartenschulden dann größer werden. Und wenn die Wirtschaft läuft zwar, das muss eben bei dem Einzelnen ankommen. So ist dann eben auch diese Mikromaßnahmen von Trump, mit dem Cap auf den Kreditkartenzinsen oder dass institutionelle Investoren keine Einfamilienhäuser mehr kaufen sollen, ja, oder die Eingriffe in verschiedene Geschäftsmodelle oder dass man aus den Zolleinnahmen hier an die Bürger unter einer Einkommensgrenze 2000 Dollar auskehren möchte, also die Schecks rausschicken möchte, was aber auch bei den Republikanern relativ umstritten ist. Und Trump ist ist sehr da selbstbezogen. Der wird dieses Jahr 80 am 14. Juni. Dann haben wir am 4. Juli werden die USA 250, Unabhängigkeit von Großbritannien. Und dann haben wir am 19. Juli wieder den WM-Pokal übergeben. Also sehr, sehr viel öffentlichkeitswirksame Termine. Und er möchte natürlich wirtschaftlich gut dastehen. um eben auch die Midterms zu gewinnen. Und so sind eben die Maßnahmen zu verstehen, die er macht. Konzentriert sich auf die Wirtschaft. Geopolitisch, wenn ich dazu kommen darf, das ist also das Risiko. Also in der amerikanischen Bevölkerung gibt es eine breite Zustimmung, nicht nur von der MAGA-Bewegung und von den Republikanern, dass man die Sache, wie man so schön sagt in den USA, mit dem Iran klärt, weil es ist seit 47 Jahren, seit der iranischen Revolution, ist das so ein Stachel bei den Amerikanern, den man damals zugefügt hat. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn es da dann eben im Nahen Osten eskaliert und auch im Middle East, also ich meine, Dubai ist da 60 Kilometer vom Iran weg und die ganzen Staaten, wo jetzt Herr Nahz war, die ja momentan eine sehr, sehr hohe Wirtschaftsdynamik haben und auch wichtig sind für zum Beispiel den Flüssiggas-Supply hier in Deutschland, gerade aus Katar raus. Und ich meine, wenn die Iraner da zwei Raketen schicken auf die Meerwasserentsalzungsanlagen in Katar oder auf die Flüssiggasanlagen, das dauert 5 Minuten. Also die haben da schon auch wirklich die Mittel. Das ist für mich so ein größeres Risiko als jetzt Russland, die wirtschaftlich relativ unbedeutend sind oder geworden sind. Oder auch China, Taiwan, da gehe ich jetzt nicht von der militärischen Eskalation aus oder wir. Also das Iran-Risiko ist momentan am höchsten und dieser Truppenaufmarsch am Golf, das ist auch viel, viel stärker als zu früheren Operationen. Er hat ja jetzt auch ein bisschen zurückgerudert, aber dieses Risiko bleibt natürlich bestehen von geopolitischer Seite. Aber ja, geopolitische Risiken gibt's immer, wenn man die ins Fadenkreuz der Betrachtung nimmt als vorherrschenden Faktor, dann können sie eigentlich nie investieren. Und wir als Vermögensverwalter sind ja dafür da, Risikoprämien zu verdienen für unsere Kunden, bis mal wieder irgendwo eine größere Krise kommt, die kommen wird. Ja, woher, wissen wir ja jetzt nicht, aber das wäre so hier mein Faktor im Hinterkopf für Iran, der dieses Jahr nochmal auch an den Märkten gespielt werden könnte.
Halten Sie eigentlich, wo wir gerade bei diesen Schreckensszenarien sind, das, was von vielen auch bei Umfragen auf Investorenkonferenzen, auch auf Investmentbankenkonferenzen, immer als das Hauptrisiko in der Welt bezeichnet wird, nämlich der Angriff Chinas auf Taiwan, halten Sie das Risiko für reduzierter, seit Donald Trump mit den Chinesen zumindest widerspricht und es da eine Kommunikation gibt, auch wenn sie zum Teil ruppig ist und zum Teil natürlich geprägt ist von irgendwelchen Zollthemen und harschen Reaktionen, vielleicht auch auf beiden Seiten. Aber man kommuniziert mehr als unter Joe Biden und kann dieses Risiko dann vielleicht zumindest durch diese Kommunikation auch einhegen. Ist das auch Ihre Sicht oder würden Sie sagen, das Thema ist gleichbleibend wie so ein Damoklesschwert ganz im Hintergrund im Raum und man kann es nicht wegdiskutieren?
Ich meine, die Chinesen haben ja den Westen in der Hand durch die seltenen Erden, die ja gar nicht so selten sind. Die gibt es woanders auch, nur wir haben eben uns nicht die Mühe gemacht, die zu explorieren oder auch eben das Know-how nach der Exploration dann über die Verarbeitung völlig in China anzusiedeln. Also nehmen Sie 97% ich so falsch sage, des Magnesiums, was man braucht, auch in der Solarrüstungsindustrie und das kommt aus China oder 90% des Bohrs und das können wir jetzt endlos fortsetzen. Also die haben da ein Asset und bis man hier Critical Minerals Act, ja auch in den USA, Project Vault, 12 Milliarden für Rare Materials, das die Amerikaner haben verstanden, was das bedeutet, aber das dauert Jahre, wenn nicht ein Jahrzehnt, da aufzuschließen, auch wenn man da der Zeitschiene schneller macht. Und ich muss Ihnen sagen, in China ist eher so die Meinung, die fühlen sich wohl mit Trump, weil er ist einfach auszurechnen. Ja, da weiß man eigentlich jetzt so mittlerweile, geht uns ja auch so ein bisschen so. Man meint zu verstehen, was der macht. Und die Chinesen analysieren das noch genauer als wir. Die sagen, okay, solange der Trump da ist, wissen wir eigentlich, was wir machen müssen. Und wenn sie eben in dieser Zeit nichts gegenüber Taiwan machen, dann machen sie später auch nichts, weil sie eben Angst haben vor Vance oder vor einem Nachfolger, der unberechenbarer oder vielleicht auch radikaler sein könnte. Und wir denken nicht, wenn das bei unserem Secular Outlook sehr thematisiert im letzten Oktober uns mit diesem Konflikt beschäftigt und mit einigen doch namhaften geopolitischen Strategen geredet, die unsere Meinung da auch angereichert haben, dass die Chinesen das Thema Taiwan eher langfristig betrachten und eher durch Einzelmaßnahmen wie Beeinflussung von Social Media der Bürger in Taiwan angehen. Übrigens, die Taiwanesen, die haben 3 Jahre Wehrdienst, ja. Das ist die bestausgebildetste Armee in Südostasien. Die Chinesen haben davor einen richtigen Respekt. Und es ist auch eine Insel, da kann man nicht einfach irgendwie Panzer hinschicken. Außerdem der Welthandel, da würden sich ins eigene Fleisch schneiden. Der chinesische Konjunktur geht es ja nun auch nicht so besonders, wie wir aus den Zahlen sehen, auch wenn die da weiter an die 5% leicht ranreichen, Wachstum, aber die brauchen dieses Wachstum. Aber die Probleme sind noch nicht so groß, als dass man jetzt außenpolitisch da eine Ablenkung suchen sollte. Nehmen Sie ein Beispiel oder nehmen Sie Fluggesellschaften. Aus unserer Sicht wird man dann eher so westlichen Fluggesellschaften sagen, naja, wenn ihr eben attraktive Landeslots in China, in Peking, in Shanghai und woanders haben wollt, dann bitte fliegt doch nicht mehr nach Taipei. Also so versucht man da irgendwie die Bevölkerung so zu beeinflussen, dass das mehr pro Mainland China ist in Taiwan, aber die wirtschaftlichen Verflechtungen sind eh so hoch. Die Taiwanesen investieren wahnsinnig stark in China selbst, also militärisch eher unwahrscheinlich aus unserer Sicht.
Okay. Wir sind beim Rest der Welt, also Europa, die USA haben wir abgeschritten. Was ist Ihre Empfehlung und Ihre Investitionsstrategie für den Rest der Welt? Ich meine, wir haben über Europa gesagt, Wachstum etwa 1%. Es kommt besser und lässt sich auch besser verarbeiten und in Anführungszeichen auf der Kapitalmarktseite ausbeuten, als man das vielleicht von außen sehen mag. Und das ist auch weiterhin Ihre Meinung. In den USA haben Sie ertragreiche Branchen und Impulse angesprochen. Aber letzten Endes wächst ja der Rest der Welt nicht in einer homogenen Einheit schneller. Aber es gibt ja viele, viele Regionen, die wirklich stärker wachsen und die dann vielleicht auch Opportunitäten bieten. Zumal sich ja der globale Süden immer weiter binnenglobalisiert und sich zusammenfindet. Und das wird ja auch durch die Politik von Donald Trump, aber auch schon durch die von Joe Biden ganz stark beschleunigt und eigentlich auch eingefordert. Ist ja nur eine logische Konsequenz aus dem, was westliche Politik eigentlich getan hat. Was sind sozusagen aus Ihrer Perspektive dann im globalen Süden Investment-Opportunitäten? Und was ich sehe aus meiner Perspektive ist, dass oft diese Märkte über ETFs, Indizes abgebildet werden. Das ist sozusagen dann der Schuss mit der Schrotflinte. Das kann gut funktionieren, hat letztes Jahr auch gut funktioniert, aber es sind ja eigentlich die ineffizienteren Märkte. Und es sind die Märkte, die Sie durch Stockpicking, wenn Sie vor Ort sind und wenn Sie sich da auskennen, vielleicht leichter outperformen können. Müssen wir uns als Europäische oder Sie als Schweizer, global aufgestellter Vermögensverwalter, vielleicht stärker um eine aktive Verwaltung in diesen Bereichen in Anführungszeichen bemühen und das in ein globales Konzept integrieren, damit wir künftig da ein bisschen schärfer aufgestellt sind?
Ja, also ein ganz klares Ja, dass man eben durch die Regionen Diversifikation nicht nur das Risiko mitigieren kann in Portfolios, sondern eben auch zusätzliche Performance-Quellenchancen hat. Und da muss man gar nicht in die Emerging Markets sofort gehen, sondern gehen wir nach Osten, ist mein Japan, also wo viele ja gar nicht so angelegt haben so in den letzten 10, 20 Jahren, weil man immer gesagt hat, die kommen nicht aus der Deflation raus. Diese Frau Takaichi, die macht genau das, die kurbelt fiskalisch an. Klar, das geht zum Teil auch über eine schwächere Währung, aber wir haben zum Beispiel eine japanische Bank in unser Portfolio aufgenommen letzten Oktober, die sehr, sehr gut gelaufen ist. Also ja, es geht um Stockpicking. Ich glaube nicht, dass man da einfach nur ganze Märkte spielen sollte, auch wenn man jetzt sieht, dass der Nikkei ein neues All-Time-High gemacht hat und. Das ist eben anzumerken. Und dann, wenn man von Japan weitergeht, nach Osten, China, ja, das wir wieder aufgenommen haben in unsere Strategie, ja, viele große, auch Investmentbanken in den USA haben ja gesagt, China ist uninvestable. Wir haben gesagt, wir kommen eines Tages wieder, nachdem wir uns verabschiedet haben. Und das war jetzt eben der Fall im letzten Jahr, dass wir hier mit dem MSCI China, der tech-lastig ist oder der tech-lastigste unter den großen Indizes, hier eine erste Position aufgebaut haben. Und hier haben wir dann verstärkt mit einem Investment in Alibaba. In die zweite, dritte Reihe würde ich da eher nicht gehen, aus Transparenzgründen. Aber ja, die Chinesen haben da auch so ihre Vorgehensweise geändert. Früher hat man ja versucht, die Marktanteile zu gewinnen und hat auf Profitabilität nicht so Wert gelegt. Ja, diese Involution-Politik auch des chinesischen Staates, dass man versucht hat, hier nationale Champions zu formen. Man schaut jetzt stärker auf die Gewinnentwicklung und das ist eben gut. Auch eben für Investoren, die, ja, wenn es mal wackeln sollte in der westlichen Welt, an den Tech-Märkten und es nicht läuft, was ich vorhin sagte, ich glaube, dann kann man da in China ganz gut auch überwintern sozusagen. Und wenn OpenAI Schwierigkeiten hat, auch mit dem Börsengang oder mit der Geschäftstätigkeit, profitieren eher chinesische Unternehmen und können da im Kurs auch zulegen. Indien ist ein Thema, letztes Jahr nicht gut gelaufen, weil da vieles am Start hängt und auch viel Bürokratie immer noch da ist. Kein Kreditwachstum, das kommt jetzt zu langsam, man macht Reformen und man hat eben auch hier den Nachteil gehabt, dass man sehr, sehr stark im Software-Sektor exponiert ist, gar nicht im Hardware-Sektor in den USA, in Indien. Und wenn der Software-Sektor so einen Boden ausbildet, wie wir es erwarten, dann ist auch Indien wieder ein Blick wert. Wir haben letztes Jahr auch eine kleine Position im MSCI China, MSCI India aufgenommen. Da würden wir aber eher von Einzeltiteln jetzt zunächst absehen. So die ganzen ASEAN-Staaten, ja, kann eben auch schiefgehen, wenn so Thailand nehmen oder Indonesien, die ja lange Zeit hoch gehandelt worden sind, die haben jetzt wirtschaftlich eher Schwierigkeiten. Auch da muss man gar nicht so in die kleineren Länder gehen, auch wenn Indonesien ja das bevölkerungsreichste Land da in Südostasien ist. Also wenn man Japan allokiert, wenn man China, Indien macht, dann ist man, glaube ich, schon sehr, sehr gut aufgestellt.
Und um jetzt die Runde zu beenden. Viele Vermögenshalter haben mir letztes Jahr gesagt, als ich mich beschwert habe, dass der MSCI World der Aktienperformance davongelaufen ist, ja, wir dürfen ja gar kein Gold machen. Ich habe jetzt nicht rausgehört, dass Sie sagen, wir brauchen Gold, um den Aktienmarkt zu schlagen. Aber was ist denn Ihr Blick auf das, was wir momentan bei Rohstoffaktien sehen? Und da gehören Goldminenaktien ja auch dazu. Das ist so ein Nischenthema, das von Vermögensverwaltern entweder kaum angefasst wird, weil natürlich, und das haben wir alle beobachtet und diskutiert, die Rohstoffunternehmen erstens sehr schlechte Wachstumsaussichten hatten, zu zyklisch sind, zu schmutzig sind, nicht ESG-konform sind und denen eigentlich im Konzert der vielen Geschäftstätigkeiten wenig zugetraut worden ist. Das scheint sich gerade zu ändern. Und würden Sie diesen Bereich auch aus Ihrer Perspektive immer noch als uninteressant, vielleicht auch als überschätzt bezeichnen, nach dem, was wir im letzten Jahr gesehen haben und was jetzt auch nach den Goldminen im letzten Jahr, in diesem Jahr im Rohstoffbereich dazugekommen ist?
Ja, okay, fangen wir mal mit der Grundlage an, nämlich physisches Gold. Das haben wir lange Zeit nicht betrachtet. Ja, wir sind dann jetzt im Anfang letzten Jahres dahin gekommen, Gold wieder positiver einzuschätzen durch diese strukturellen Treiber, die wir auch gesprochen haben, Konversion von US-Dollar, physischen US-Dollar wegen Sanktionen und so weiter und auch Misstrauen in amerikanischen Staatsanleihen in Gold. Und haben in den gemischten Portfolios eine Goldposition von 3-4% aufgebaut. Das ist jetzt eine Performance bei 6. Wir haben das nicht rebalanced, ja, sondern würden da auch weiter dran festhalten, bei Schwäche sogar zukaufen. Denn die Strukturen haben sich da verändert. Ja, wir sehen auch wieder mehr Nachfrage nach physischem Gold, nach haptischen Dingen, eher weg vom Bitcoin her hin zu traditionellen Werten wie Gold, aber auch andere Edelmetalle. Wir haben jetzt auch eine erste Silberposition in diesen, eine ganz kleine Silberposition in den Abschwung gemacht. Und wenn man das dann projiziert auf die Unternehmen, die haben momentan Gewinnspannen wie noch nie, können die Goldpreise auch deutlich runtergehen, Richtung 4.000. Es sind immer noch Gelddruckmaschinen, wenn ich das so nennen darf. Also da sollte man auch weiter auf steigende Kurse gefasst sein in dem Bereich. Und die Frage, die dann auch gestellt wird von Kunden, wie ist das denn, Herr Welge? Traditionell ist es doch so, dass Gold und Aktien nicht gleichzeitig steigen können. Ja, das ist so, wenn Gold eben steigt, weil die Inflation hochgeht. Ja, das ist für Aktien nicht so ein gutes Umfeld, wenn man dann nicht mehr so planen kann. Aber das haben wir momentan nicht. Wir haben momentan die Phase, dass die Inflation runtergeht und dass wir eher keinen Bullenmarkt im Gold haben per se, sondern einen Bärenmarkt im Vertrauen. Und das führt eben dazu, dass bei niedrigeren Inflationsraten sowohl Aktien als reale Assets als auch Gold gleichzeitig steigen können. Und wenn man sich mal so anschaut, Gold zum S&P 500, das sind sehr langfristige Zyklen. Und wenn so ein Zyklus mal dreht, dann ist der nicht nach einem Jahr, zumindest historisch, nach historischer Betrachtung zu Ende. Und das zeigt uns momentan an, dass Gold auch in den nächsten Jahren gute Chancen hat, wie soll ich es formulieren, zumindest mit dem Aktienmarkt mitzuhalten, wenn nicht gar out zu performen. Also aus unserer Sicht ist Gold auch in einem reinen Aktienportfolio jetzt ein sehr wertvoller Bestandteil und auch in den nächsten Jahren.
Aber und dann lassen Sie sich Applaus dafür geben, dass Sie sozusagen mit dem Gold selbst den Aktienmarkt outperformt haben. Das mag ja sein, aber die Goldminenaktien selber?
Ja, sind auch interessant.
Sind keine also, Qualitätsaktien. Ich meine, Sie haben den Qualitätsansatz eingangs beschrieben. Das ist natürlich herausfordernd, diese auch die Rohstoffminenaktien in den Qualitätsbereich einzuordnen.
Ja, ich sprach ja eingangs von dieser veränderten Welt und Agilität und Anpassungsfähigkeit, dass man eben nicht nach Dogmen handelt, sondern nach guten Gründen. Und da haben sich doch viele Dinge verändert. Und da sind Goldminenaktien, aber nicht nur Goldminen, sondern auch Minenaktien generell wieder ein Blick wert für die Allokation, auch im Aktienbereich, im Aktiensegment selbst.
Aber noch nicht in Ihrem Portfolio drin?
Ich weiß nicht, wann wir das ausstrahlen, die Sendung. Vielleicht dann schon, ja.
Morgen.
Na, morgen schon. Ja, okay.
Gut. Sehr zeitnah, ja.
Ja, wenn wir in einem Jahr wieder sprechen, Herr Hammes, denke ich, können wir darüber sprechen, wie die Minenwerte sich entwickelt haben, auch im Portfolio.
Ja, Sie haben einen Punkt angesprochen und das möchte ich vielleicht als Schlusspunkt mit Ihnen diskutieren. Die Inflation ist in weiter Ferne. Das kann man messen. Auch die Inflationsversicherungsraten deuten an, dass Inflation in den USA wieder relativ normal aussieht, in Europa irgendwie 1,7-1,8%. Also wie vor Covid-Zeiten, das ist alles schön, da freuen wir uns. Aber andererseits steigen eben die Bewertungen von Aktien, wie gesagt haben. Gold und Silber steigen, Rohstoffe steigen. Und das kann ja durchaus dazu führen, dass der Aktienmarkt schon, oder nicht der Aktienmarkt, diese Realgütermärkte in gewisser Weise eine Inflation anfangen zu spielen und so auch ihre Güter preisen, weil auf der anderen Seite die Geldmenge und die Schulden natürlich weiter munter steigen. Ohne jetzt hier Doom-Szenarien aufzuzeichnen. Wenn wir nochmal eine neue Inflationswelle bekommen, dann haben Sie gesagt, ist Gold sicherlich eine Versicherung gegen die Inflation. Aktien sicherlich auch. Aber alles das, was Ihre Kunden sonst noch im Portfolio haben, wie Private Equity, wie Anleihen, vielleicht auch irgendwo hingezirkelt inflationsgesicherte Anleihen und Immobilien, wie würden Sie denn diese anderen Assetklassen als im Charakter Ihres Inflationsschutzes einordnen? Und was bedeutet das dann letzten Endes für Ihren Auftrag als Portfolio-Manager fürs liquide Vermögen? Denn wenn ich jetzt mal meine Beobachtung vorwegnehmen darf, letzten Endes liegt es dann an Ihnen, die einzigen inflationsrobusten Assets zu managen, die bleiben, weil aus meiner Sicht die anderen Assets, die ich gerade genannt habe, nicht inflationsrobust waren. Das haben wir bei Private Equity gesehen, das haben wir bei Immobilien gesehen. Es ist schwierig. Mhm. Also die Aufgabe.
Ja, also hängt ein bisschen davon ab, auch gerade die größte Assetklasse unserer Investoren, die haben fast alle ein Übergewichtung im Immobilienbereich. Ja. Also da kommt es halt schon drauf an, was machen die Zinsen? Wenn man so die langfristigen Zinszyklen sich anschaut, könnte man vermuten, dass die Zinsen auch nochmal höher gehen, vor allen Dingen Kapitalmarktzinsen, die 10-Jährigen, ja, aus der Historie raus. Das können die Notenbanken aber nicht so richtig zulassen. Dann sind wir dann schon beim Yield Curve Management, was wir ja eingangs besprochen haben. Und das wird das verhindern. Werden dann Immobilien outperformen? Wahrscheinlich nicht. Was underperformen wird, sind nominale Ansprüche, also Renten, wenn das Szenario eintritt, was Sie beschrieben haben. Aber dafür sind wir ja da, um dann auch die Gewichte zu verschieben, Aktienquoten zu erhöhen, Quoten zu erhöhen von Edelmetallen, von Bienenunternehmen und. Und da haben wir ja mehr Möglichkeiten, als nur dem Narrativ dann zu folgen, dass man Tech-Titel kaufen sollte, wie von 16 bis 24. Also die Welt ist im Endeffekt durch auch die geopolitischen Verschiebungen besser geworden für einen Investor, wenn man mehr Möglichkeiten hat. Und ja, reale Assets zu haben, ist dann auch die Losung für die nächsten Jahre. Aktien zusammen mit harten Assets im Edelmetallbereich, Gold, Silber, gefolgt dann von Immobilien. Aber die werden wahrscheinlich auch underperformen im Verhältnis, wie auch Private Equity, haben Sie recht, im Verhältnis zu den Public Markets und auch zu Gold und Silber. Mhm. Und das kann natürlich dann in so einen Boom auch münden, aber den haben wir noch nicht, denn niemand ist so richtig euphorisch, sondern diese Mauer der Angst, die ich immer wieder hervorhole, diese Wall of Worry, wie das die Angelsachsen sagen, die ist weiter da und man steht da und sagt, naja, wie kann das denn sein? Weil die Konjunktur läuft ja vermeintlich nicht so gut, Aktienmärkte steigen und solange das so ist, so ist noch nie ein Aktienmarktaufschwung zu Ende gegangen. Diese Euphorie, die haben wir nicht an den Märkten, die kommt irgendwann. Ja. Wann das ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen, vielleicht bei 8000 S&P-Punkten, I don't know.
Also ich fasse mal zusammen. Sie sind guten Mutes, dass wir ein viertes gutes Aktienjahr sehen werden. In Folge. Die Rahmenbedingungen werden dadurch durch die Politik geschaffen. Und die Risiken einer Überschuldung spielen noch keine große Rolle. Zumindest nicht in dem, was wir jetzt mit unseren Scheinwerfern nach vorne ableuchten können. Und damit wird der Weg geöffnet für aktives Management, für Diversifikation, für gute Ideen. Und ich glaube, darüber haben wir heute sehr, sehr viel gehört. Wenn Sie uns vielleicht noch Hinweise geben wollen zu anderen Assetklassen wie Bitcoin oder anderen Kryptowährungen, dann haben Sie jetzt noch die Möglichkeit. Und wenn nicht, vielleicht haben Sie noch ein Motto. Sie haben, ich habe hier aufgeschrieben, dass Ihr Bärenmarkt im Vertrauen so ein Narrativ ist, dass Ihre Kollegin von der Bethmann Bank beim letzten Mal vor 2 Wochen als Fed Fun bezeichnet hat. Also man kann mit dem Phänomen, das wir gerade in den USA sehen, sehr, sehr unterschiedlich bezeichnen. Vielleicht haben Sie da noch so ein Narrativ für uns, beziehungsweise auch eine Beobachtung, die man einfach als Investor für 2026 in sich tragen sollte, um zu verstehen, dass nicht alles so linear und so einfach und so abläuft wie vielleicht in der Erholung aus der Covid-Krise.
Ja, ich würde es nennen Optimismus mit Verstand, Disziplin schlägt Drama. Das wäre so meine Schlagzeile. Mhm. Und ja, wie gesagt, nochmal ein Nachsatz zum Bitcoin. Ich habe gestern mit einem Experten gesprochen, der sich da sehr tief auskennt und der meinte, der Quantencomputer, der wird den Bitcoin-Code nicht hacken können. Also, naja, vielleicht ist man da zu negativ, aber soll jetzt keine Prognose sein. Wir bevorzugen weiter Gold. Also, Disziplin schlägt Drama. Das wäre so das Motto für 26.
Ja. Dann haben wir die Überschrift für diesen Podcast formuliert und nach dem, was Sie gesagt haben, frage ich mich, wozu braucht man den Quantencomputer dann, wenn er den Bitcoin nicht knackt, aber wir werden es sehen. Das wird die Wirklichkeit dann zeigen, aber vielleicht sind dann andere Kryptowährungen obsolet. Lieber Welge, vielen, vielen Dank für heute, für den Ausblick. Ich meine, das war wieder konstruktiv und ich hoffe, dass Sie recht haben. Das wäre für uns alle gut. Ich hoffe, dass aktives Management und auch Ihr Management sehr erfolgreich sein werden im kommenden Jahr oder im vor uns vorliegenden Jahr und dass wir da alle viel lernen und viele Gesprächsmöglichkeiten haben. Und aufs nächste Mal freue ich mich schon jetzt. Wir sehen uns zwischendurch immer wieder in unseren Reporting-Gesprächen und da bin ich sehr gespannt, welche Beobachtungen Sie machen und was Sie aus den Nischen erzählen, in die wir so aus unserer normalen Investorenperspektive selten hinleuchten. Und insbesondere glaube ich, dass wir verstärkt über Emerging Markets sprechen werden. Und auch da bin ich gespannt, was Ihr Haus dann in diesem Bereich anbietet und wo neue Ideen aus den Emerging Markets herkommen. Ja. Ganz herzlichen Dank für heute.
Vielen Dank für die Einladung und den Austausch. Es hat wieder riesen Spaß gemacht mit Ihnen.
Das war eine neue Folge von Das große Bild. Mein Name ist Christian Hammes, ich bin Family Officer, Beirat und Treasurer und wir machen diesen Podcast für meine Berufskollegen, für professionelle Anleger, für alle, die in unserer Branche arbeiten und für alle, die sinnvolle und schlaue Anlageentscheidungen treffen wollen. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform hinterlassen. Schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar und wenden Sie sich bei allen Themen gerne unter bild@pensum.pictures an mich und die Redaktion. Und wenn Sie über die Taktiktafel hörbar und sichtbar werden wollen, hinterlassen Sie ein Video oder eine Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Mailbox unter 0151 4160 1133. Und wenn Sie als Werbepartner ermöglichen wollen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, sind Sie in besten Händen bei Vanessa Blome und dem Marketteam der Edelstoff Media GmbH. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Das große Bild ist eine Produktion von Pensum Pictures für das Private Banking Magazin und ETA Family Office. Audioredaktion im Studio des Private Banking Magazin, Martin Vornweg-Brückner. Vermarktung Vanessa Blome. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Alles Gute, bis dahin.